jeden heute auch das sagen kann, was für ihn als nächstes dran ist, der uns ermutigen kann. Ich danke dir, Jesus, dass wir das nicht nur als Lieder singen, sondern dass es unsere Herzensmelodie auch sein darf. Danke für alle, die hier mitwirken in diesem Gottesdienst, für die Vielfalt, die uns auch zeigt, wie groß du bist, du herrlicher Gott. Gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ja, ihr seht hier ein paar Leute. Ich grüße euch auch ganz herzlich, Werner und Elke. Danke für den warmen Empfang, den wir immer wieder bekommen, auch hier. So ein bisschen kommt man sich schon fast heimisch vor hier, Dresden. Und ich dachte, all die Dinge, die wir jetzt heute schon allein nur in diesem Gottesdienst irgendwo aufnehmen mussten, das ist schon unglaublich viel. Normalerweise wäre es gut, wenn wir jetzt bei einer Tasse Kaffee austauschen würden. Was ist dir schon wichtig geworden? Da waren ganz viele Gemeinden. Wir waren ja da bei Bremen lange Jahre gewohnt. Da habe ich gesehen, in der Hannover-Gegend sind ganz viele Gemeinden. Wir selber waren ja auch in der Mennonitengemeinde lange. Und das passt alles auch ganz gut zu dem, was Paulus heute vorhatte. Er wollte Gemeinden besuchen und stärken. Und das dürft ihr auch. Wir haben sie mit Gebet gestärkt und ich hoffe, ihr nehmt den Aufruf ernst, Zettel mit nach Hause zu nehmen, denn wir vergessen so viel und einfach mal vielleicht auch eine Gemeinde zu besuchen von denen. Ich weiß nicht, wem das möglich ist. Ich weiß nicht, wie eng das Netzwerk letztlich ist, aber das wäre doch was, wenn wir das als Anlass heute nehmen, so einen Tag mal Deutschland-Tour zu machen und andere Geschwister kennenzulernen. Das wäre ein großes Geschenk. Nicht nur andere Gemeinden denken auch an euch in Dresden, sondern diese Geschwister hier, von denen soll ich ganz herzlich grüßen. Einige von euch, die kennen die wahrscheinlich, Kerstin und Eva Pfund mit ihrer Familie. Der Stefan Bartel hat mich vorgestern im Auto noch angerufen und sagt ganz herzlich grüßen. Für alle, die ihn kennen, der ist ja unser Missionsleiter zusammen mit der Madeleine. Waren jahrelang in Melusi, wo jetzt Simon und Salia auch sind, die auch herzlich grüßen lassen. Und das ist unser momentanes Leitungsteam. Rechts oben Jörg Ehlerding und Andrea. Und wenn ich das Bild, habe ich extra mit reingenommen, um euch einfach nur am Anfang zu sagen. Es gibt keine große weltweite Einsatz für Christus vorstellen. Hinten gibt es ein bisschen Infomaterial. Unser aktuelles weltweit zum Beispiel Mission in Extremsituationen. Kurze Artikel zu wichtigen Themen. Aber eigentlich seid ihr eine Gemeinde, die alles überweg wissen müsste. Eigentlich müsste ich jetzt ein Quiz mit euch machen können und sagen, wie viele Mitarbeiter, in welchen Ländern und was ist unsere Strategie. Und ihr müsstet alle das wissen, denn ihr begleitet schon Jahre diese Mitarbeiter von uns. Und da hoffe ich ja, dass ihr euch auch mit der Missionsgesellschaft auseinandersetzt. Und ich will nur am Anfang sagen, wenn ihr an den Kersten denkt, Frankfurt, wo wir momentan ganz viele Mitarbeiter benötigen. Mitarbeiter, die Jünger Jesus sind und die ein gutes Zeugnis haben. Das ist schon mal die Hauptqualifikation. Der Kersten würde sich freuen über jemanden, der auch noch mit einem Akkuschrauber umgehen kann und einfach ein bisschen handwerklich was machen kann. Vielleicht ermutigt ihr ihn auch mal mit einem Gemeindeeinsatz, sagt, was können wir für ein Projekt dort machen. Ende dieses Jahres werden viele Wohnungen frei werden, wenn Gott uns nicht vorher Mitarbeiter schickt. Und die Aufgabe bleibt, die Zahl der Mitarbeiter wird immer geringer, auch in Deutschland, in unserer Zentrale. Wenn ihr an Kersten denkt, betet dafür. Da gibt es noch andere Bereiche, wo wir auch Mitarbeiter brauchen, in der Verwaltung, in der Öffentlichkeitsarbeit, alles Mögliche. Weil Leute gehen, müssen neue wiederkommen. Das wollte ich euch nur am Anfang sagen, in Verbindung mit den Grüßen. Vielen Dank, dass ihr auch immer wieder betet für uns als Mission und eben auch gerade für die Geschwister, die euch insbesondere auch anvertraut sind. Komm herüber und hilf uns, das habe ich jetzt hiermit gesagt, nach Eppstein. Das ist eine Geschichte, wir haben heute schon ein bisschen den Anfang gehört aus Apostelgeschichte 16. Man kann in so einem zeitlich engen Rahmen nicht immer alles sagen, obwohl es so viel zu sagen gäbe, aber da müssen wir mal mehr Zeit miteinander haben. Gottes Führung erkennen und annehmen. Das habe ich bewusst noch hinten rangefügt, denn das eine ist ja was zu wissen, das andere auch zu tun. Und wir wollen heute einige Gedanken uns einfach machen. Bei der ersten Folie nicht erschrecken. Das ist eine Folie, die sagt, hä, was soll das jetzt? Das ist, will ich auch nicht alles ausdividieren, was da steht, aber es zeigt die Türkei. Ungefähr vor 20 Jahren haben sich verschiedene Werke, die dort arbeiten, zusammengesetzt und haben gesagt, was ist eigentlich entstanden? Wie viele Christen gibt es eigentlich in der Türkei? Und es war erschreckend. Alles, was hier weiß ist, das sind so Provinzen, wo die Türkei aufgeteilt ist, wo praktisch kein Christ bekannt war, keine lebendige Gemeinde bekannt war. Ein Riesenvolk mit einer minimalen Anzahl von Christen. Geht davon aus, einige von euch waren schon in der Türkei, wahrscheinlich an der Mittelmeerküste irgendwo in der Ecke. Betet für dieses Land. Und ich habe mal geschaut, was im Joshua Project, das ist auch ein Projekt, die sich damit befassen, wo in dieser Welt braucht es heute noch Menschen, die das Evangelium weitergeben. Nicht nur mit Worten, sondern mit ihrer Person, mit ihrem Leben. Und wenn man da auf die Türkei schaut, hat sich nicht so viel geändert. Die Leute sind mehr geworden. Und wenn hier schreibt 0,03% evangelikale Christen im Land, habe ich das mal ausgerechnet, sind 25.000 Türken, auch aus islamischem Hintergrund, die Jesus kennt. Das ist ein Wachstum. Aber wenn man sie im Vergleich zu den 85 Millionen im Land setzt, ist es gleich nicht.
nichts.
Jetzt wirst du sagen, ja, was hat das denn mit dem Thema von heute zu tun? Was hat das mit uns in Dresden zu tun?
Überhaupt nichts, wenn du nicht fragst, wo ist mein Platz im Reich Gottes?
Sehr viel, wenn du das fragst. Denn Paulus hat sich das gefragt, wo soll ich hin? Was will Gott mit meinem Leben tun? Wo soll ich meine Kraft, meine Zeit, meine Energie einsetzen, um Gottes Reich zu bauen? Das war für ihn das absolute Fokus, Priorität. Gottes Führung erkennen und annehmen war für ihn sozusagen die wichtigste Frage im Leben. Was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob du dich das heute Morgen schon gefragt hast. Am Frühstückstisch. Ehrlich gesagt, Elke und ich nicht. Wir haben eher geschaut, wann müssen wir in Dresden sein. Aber es hat auch damit zu tun, worauf gehe ich zu? Und wir gehen heute in diese Gegend, die wir gerade gesehen haben, wie sie heute ausschaut, zur Zeit von Paulus. Da ist nämlich Paulus durchgewandert durch die Türkei, so wie wir sie heute kennen. Das ist ein Bild davon. Die zweite Missionsreise, ungefähr 59-50 nach Christus. Man könnte auch sagen, knapp 20 Jahre nach dem Tod Jesu, nachdem Pfingsten, das erste Pfingsten war, sind diese Leute unterwegs gewesen. Schon weit weg, als kleine Teams. Sie haben gesagt, das Wichtigste, was wir machen können, ist diese Botschaft, die wir gesungen haben in den Liedern vorhin. Der Tod ist besiegt. Die muss weitergegeben werden. 20 Jahre nach Pfingsten. Dann haben sie Timotheus mitgenommen, beschnitten. Timotheus aus Lystra, da lesen wir ein bisschen vorher. Da war Paulus, da ist gesteinigt worden. Wir wissen gar nicht so viel und plötzlich ist da ein Jünger Jesu. Offensichtlich durch das Zeugnis von Paulus und seinem Team ist da etwas entstanden. Und jetzt war ja der Gedanke, wir müssen diese jungen Christen, die keine Bibel haben, die keine YouTube-Seminare besuchen konnten, die nichts hatten, außer diese erste Begegnung mit Paulus, besuchen und stärken. Und wir lesen hier in Apostelgeschichte 16, 4-5, das lese ich mal, falls ihr es nicht lesen könnt, vor. In allen Städten, durch die sie kamen, teilten Paulus und seine Begleiter den Christen die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten von Jerusalem gefasst hatten und forderten sie auf, diese Anordnungen zu befolgen. Das führte dazu, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Wow, das wäre was für Dresden hier, ne? Quantität, ja, mehr kommen dazu, das ist das eine, aber das ist nicht alles. Diese jungen Christen brauchten Stärkung im Glauben, Festigung, Qualität ihres Christseins. Denn sobald Paulus wieder unterwegs war, waren sie allein auf sich gestellt und Jesus. Das war wichtig, sie zu begleiten. Und dann gab es in dieser Zeit viele Fragen. Vorher waren alle Juden und wurden beschnitten und plötzlich sind da Leute dazugekommen aus heidnischem Hintergrund. Ja, was müssen die denn tun, um auch richtige Christen zu werden? Und da gab es in Apostelgeschichte 15 ein großes Treffen, durchaus auch Diskussionen, Auseinandersetzen. Und dann hat man sich geeinigt und Paulus und andere sagten, ja, wir müssen das jetzt weitergeben. Den Leuten, zu denen wir kamen, dass die befreit sind. Ihr müsst nicht erst beschnitten werden. Ihr müsst nicht erst fromme Juden werden. Ihr müsst nicht erst gute Werke tun, sondern ihr seid frei durch Jesus. Und dann, sobald so ein Aufbruch da ist in der Gemeinde, hat der Feind einen Fuß dazwischen. Da gab es in der ersten Missionsreise den Johannes Markus. Der war vielleicht so nicht so ganz reif und fit oder hatte irgendwelche Probleme. Er hat das erste Missionsteam verlassen. Und jetzt auf die zweite Reise sagt Barnabas, der so ein bisschen verwandt war mit dem, den nehmen wir mit, den geben wir noch eine zweite Chance. Und Paulus sagt, auf keinen Fall, so ein Weichei nehmen wir überhaupt nicht mit. Und schon hatten wir aus dieser Supergemeinde, der Heilige Geist an Pfingsten, der Tod ist besiegt, einen Konflikt zwischen Geschwistern. Und ich möchte euch einfach nur Mut machen, weil ich gerade letzte Woche, wir haben bei uns so ein großes Pfingsttreffen in Bobengrün, Open Air, auch mit einem Bruder gesprochen habe, auch aus einer Mennonitengemeinde, wo es momentan ziemlich schwierig ist. Und ich habe gesagt, wenn jetzt der Konflikt da ist unter einzelnen Leuten. Lasst es nicht zu, dass nichts passiert. Fangt an, geistliche Impulse zu setzen, in der Männerarbeit, in was anderes. Sagt nicht, erst müssen wir alle Probleme gelöst haben und dann können wir vielleicht was nach außen hin machen. Falsch. Fangt dann an, geistliche Impulse zu setzen, denn der Feind hat immer ein Interesse dran, Geschwister auseinanderzubringen. Ob es um eine Person geht, ob es um irgendeine andere Kleinigkeit geht. Wir können tolle Lobpreislieder singen, wir können die Hände hochheben zum Himmel, aber oft sind es Kleinigkeiten, wo er sagt, das ist falsch, was der Bruder da macht. Der kann nicht ganz echt sein. So wie ich das denke, ist es richtig. Und schon hat der Feind sich was, wo er die Hände reiben kann. Die Gemeinde uneins. Und hier schon von Anfang an war das da. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir in unserer vielfältigen Gesellschaft unterschiedliche Meinungen auch in der Gemeinde haben werden. Aber das heißt nicht, dass nichts passieren darf. Im Gegenteil, es hat hier zur Multiplikation geführt. Zwei Missionsteams waren unterwegs. Also auf Gott zu hören, dann kann wirklich gute Effekte haben. Diese Gegend habe ich auch deswegen genommen, weil vor 2023 ein großes großes Erdbeben war, bei Malatya an der syrisch-türkischen Grenze, auch das hat uns diese Gegend wieder vor Augen geführt. Und ich mache euch Mut, wenn ihr irgendwann mal im Fernsehen über diese Gegend, über die Türkei, über die Kurden etwas hört, betet für diese Gegend. Das ist immer ein Anlass dazu, das zu sehen. Wir haben eine Mitarbeiterin in Malatya, die hat vor kurzem noch geschrieben, ganz viel ist da noch zerstört in der Stadt. In unseren Medien schon lange verschwunden, interessiert keinen Menschen mehr. Aber dort sind die Zustände noch ganz schlimm. Christen helfen dort, eine kleine Gemeinde gibt es dort. Kleine Lichter geben das Zeugnis dort weiter. Und wir werden an dem ganzen sehen von der Geschichte heute auch, dass die Probleme, die wir oft haben, Gottes Möglichkeiten sein können. Gottes Möglichkeiten, uns zu führen. Deswegen 5 Tipps von Paulus, um Gottes Führung zu erkennen und anzunehmen. Der erste ist ganz simpel. Unterwegs sein und erste Schritte gehen. Wir haben die Situation, hatte ich schon ein bisschen erklärt, wir haben ein Missionsteam, Paulus, Silas, Timotheus haben sie mitgenommen, die waren unterwegs. Und das, wenn du Gottes Führung in deinem Leben hören willst, dann wirst du das nicht so hören. Und auch nicht so. Es gibt manche, die sitzen auf der Couch und lesen ein Buch nach dem anderen über Gottes Führung, Gottes Herrlichkeit, Gottes Reden. Und dann gehen sie von der Couch zum Esstisch und von der Esstisch ins Bad und vom Bad ins Bett. Und dann wieder auf die Couch. Gottes Führung erlebst du, wenn du unterwegs bist, wenn du erste Schritte machst im Reich Gottes. Bei Elke und mir war das in den 80er Jahren so, kurz OM-Einsätze. Da waren wir unterwegs, wir waren an den französischen Türen, ohne richtig Französisch zu können. Und wir haben gemerkt, hier schlägt unser Herz höher. Das ist der Weg, den Gott uns führen will. Indem wir uns aufgemacht haben. Das hätten wir nicht erkannt, wenn wir zu Hause geblieben wären. Unterwegs sein. Wenn wir mit jungen Leuten, die einen Kurzeinsatz mit wegmachen wollen, Interviews machen. Ja, was hat dich denn dazu bewegt, jetzt ein Jahr lang nach Gambia zu gehen oder in den Tschad zu gehen oder wo sonst wohin zu gehen? Ja, keiner. Ich dachte mal, ich müsste das mal machen. Das ist gut für meinen Lebenslauf. Und dann frag mal, ja, was machst du denn in deiner Gemeinde? In meiner Gemeinde? Naja, so Gemeinde gehe ich eigentlich nicht. Wir haben ab und zu mal so einen Jugendgottesdienst, da gehe ich ab und zu mal hin. Schwierige Kiste. Wir möchten Leute wie Timotheus, die Jünger Jesus sind, die sich einsetzen, die unterwegs sind. Und da kannst du im Kindergottesdienst mitarbeiten, in der Jungschar. Du kannst nach Dresden reingehen und mit Evangelisation etwas machen. Aber du musst unterwegs sein. Alles andere heißt, du willst eigentlich gar nicht Gottes Führung hören. Du willst eigentlich dein bequemes Leben führen. Du willst auch gern Lobpreis haben. Du willst, dass die anderen die Gemeinde schön gestalten. Aber du bist nicht dabei. Sondern du sitzt eher so auf dem Stuhl und beurteilst alles, was die anderen machen. Dann wirst du Gottes Führung nicht erfahren. Ich mache dir Mut, fang einfach mal an. Und auch Leute, die sagen, oh Mensch, jetzt bin ich schon über 30 geworden in meinem Leben, habe ich verpasst, einen Kurzeinsatz zu machen. No problem. Wir haben immer wieder Familien, die gehen auf unsere Bibelschulen, Cornerstone zum Beispiel, weil sie merken, Gott macht was mit meinen Herzen. Immer, wenn ich irgendwo was lese in der Bibel über den Missionsauftrag, immer, wenn jemand was erzählt in der Gemeinde von da, wo sich in Deutschland oder weltweit was tut, wird mein Herz angerührt. Dann gib denen mal nach, frag mal deinen Pastor, frag mal in deinem Hauskreis, was meint denn ihr, könntet ihr euch das vorstellen, dass ich mich auf den Weg mache? Mit meinen 2 Kindern an eine Bibelschule gehen, um vielleicht einen Langzeitdienst zu machen. Nichts ist unmöglich und im Gegenteil, wir sind froh über jeden, der schon Lebenserfahrung hat, der das mitbringt und der da unterwegs ist. Also es ist nie zu spät. Unterwegs sein und erste Schritte gehen. Offen sein, um auf Gott zu hören. 2. Tipp von Paulus, offen sein und auf Gott zu hören. Und das klingt auch gut. Frag dich mal, ob du das wirklich bist. Ich lese mal die Verse 6 bis 8, die seht ihr hier auch hier vorne. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie dann nach Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Im ersten Bild habt ihr so ein bisschen diese Reise gesehen und wir lesen hier diese einzelnen Provinzen, damals römische Provinzen, und Paulus war unterwegs und er hatte Pläne. Er hat sich immer überlegt, wo will ich hin? Er wollte ja die Gemeinden besuchen, er wollte neue Leute evangelisieren und dann lesen wir hier einfach, und der Heilige Geist ließ es nicht zu. Wenn wir viel Zeit hätten, würde ich sagen, jetzt tauscht euch mal aus mit euren Nachbarn. Wo habt ihr das schon mal erlebt in eurem Leben, dass ihr nachher gesagt hättet, der Heilige Geist hat es nicht zugelassen? Sehr interessant, wenn man mal da überlegt, was Leute für Gedanken haben, was das vielleicht in der Praxis auch bedeuten könnte. Wir sind ja so ein bisschen gewöhnt, Navi, Google Maps, eintippen, Hechtstraße 32a und dann kommt man hin. Gut, heute Morgen war es dann eine Umleitung, hat nicht mal Google gewusst, ein paar Minuten. Und stell dir vor, wenn ich jetzt von Oberfranken, vom Landkreis Hof, hier nach Dresden will und dann fahre ich nicht nach Berlin und dann über Hannover und dann noch Leipzig und dann nochmal Cottbus und dann nach Dresden. Aber so ist Paulus unterwegs gewesen. Und nicht im bequemen Auto, sondern in staubigen Straßen, in großer Hitze mit seinem Team. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du mit einer Gruppe unterwegs warst und bist irgendwie, hat sich dann rausgestellt, der Weg war falsch, das dauert wahrscheinlich jetzt nochmal eine Stunde länger, wenn wir laufen. Schon eine kleine Wanderung kann da schon ziemlich Ärger verursachen. verursachen in so einer kleinen Gruppe. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das Team so langsam ein bisschen gerumort hat. Offen sein, auf Gott zu hören, kann dann bedeuten, plötzlich geht's nicht so, wie ich denke. Plötzlich wird mein Plan eben nicht umgesetzt. Wir haben so viele Beispiele von Menschen von uns im Weg, die eine Berufung hatten. Ich denke an ein Ehepaar, ganz klar nach Brasilien. Es war sonnenklar, schon vor dem Kandidatenkurs bei uns wussten sie, es geht nach Brasilien. Sie sind nie da angekommen. Jahrelang Visumschwierigkeiten, alles Mögliche. Am Ende haben sie in Nordspanien einen super Dienst gemacht. Hat Gott sich geirrt? Wollten sie irgendwo unbedingt was machen? Oder hat Gott auch mal die Chance gehabt, ihre Pläne zu ändern? Wir haben Leute gehabt mit ihrer Familie, die sich lange ausgesucht haben, wo sind die Unerreichtesten der Unerreichten? Wo gibt es noch keine Schriften, keine Evangelien, nichts? Und sind dann am Ende nach Nordpakistan gekommen. Waren da einige Jahre, haben unter bestimmten exquisiten Volksgruppen, wo man kaum aussprechen kann den Namen, gearbeitet. Dann sind sie von jetzt auf gleich, mussten sie das Land verlassen. Kein Visum mehr, obwohl die nicht als Missionare da waren. Die haben Business. Waren 1,5 Jahre in einem kleinen Zimmer mit 5 Kindern, so eine kleine Wohnung rumgesessen, haben überlegt, was ist jetzt dran, Gott? Kann das denn sein? Wir haben uns doch so klar auf dich eingelassen. Es hat dann etwas gedauert. Heute sind sie in Nordostindien und sie haben festgestellt, genau diese Volksgruppen, die es da gab, sind auch da, von den Sprachen her. Und sie sind jetzt schon einige Jahre im Land. Aber es ist ein großer Umweg gewesen. Und ich will damit sagen, wenn du Gottes Führung erkennen willst, ist es nicht wie bei Google Maps, du gibst ein und jumm, schnellste Route und du bist da. Es kann sein, dass auf dem Weg manche Umwege da sind. Missionare von uns müssen zurück, Eltern werden krank, sie selber werden krank, Visumschwierigkeiten. All diese Dinge können ein Zeichen sein, dass Gottes Geist anders lenken will. Und dann kannst du verbissen an irgendwas festhalten oder du sagst, hey, ich bin mit Jesus, ich nehme das jetzt an. Und das kannst du auf dein Leben auch runtertransferieren, wo du dir ganz feste Pläne gemacht hast, in deiner Umgebung, mit dem Hauskreis, vielleicht auch mit bestimmten Menschen und plötzlich geht es dann doch nicht mehr weiter. Plötzlich ziehen die weg, plötzlich sterben die, plötzlich kommst du nicht durch. Wir sehen bei Paulus, einen Plan zu machen und auf Gott zu hören, ist kein Widerspruch. Nur einen Plan zu machen und versuchen, den trotzdem durchzuziehen, auch wenn du merkst, Gott führt anders, das wirst du nicht als Segen erleben. Dann wirst du als Dickkopf vielleicht manches erreichen im Reich Gottes, aber nicht das, was Gott wollte. Und ich glaube auch, manches Mal geschehen Dinge im Reich Gottes, weil es so viele Dickköpfe gibt, die ihre Pläne durchziehen. Bei uns im Weg haben wir zum Beispiel auch das Prinzip Finanzen. Wenn keine Finanzen da sind, bauen wir nichts. Keine Finanzen da sind, geht nichts. Wir nehmen keine Kredit auf oder Schulden oder sonst was. Das hat uns vor vielen Dingen schon bewahrt. Und da muss man auch überlegen, ja, warum ist es so? Höre ich denn da auf Gott? Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie du unterwegs bist. Ich habe schon manche kennengelernt, auch gerade so im Interviews mit Leuten, die sich auf den Weg machen wollen nach draußen. Dann erwartet man die Führung Gottes. Wenn man aber nachfragt, wie lebst du denn mit Jesus? Dann leben sie praktisch nicht mit Jesus. Fang doch an, mit den kleinen Alltagsdingen mal Gott zu fragen und zu erwarten, dass er redet in dein Leben. Ob es die Schule ist bei den Kindern, ob es ist, wo du einkaufen sollst, ob es ist, zu wem du mal in Nachbarschaft gehen sollst oder nicht. Fang doch da an, direkt mit Gott etwas zu erwarten. Und nicht plötzlich eine riesen Lebensführung, nachdem du sonst eigentlich überhaupt keinen Kontakt mit Gott hast. Das ist auf jeden Fall wichtig, denn ich glaube, wenn wir den Geist Gottes haben, und den haben wir an Pfingsten alle bekommen, und der wird uns in alle Wahrheit führen, sehr wohl kann Gott in der Lage sein, uns den richtigen Plan zu zeigen. Elke und ich haben das an entscheidenden Stellen, jetzt nach Kirgisien, von Kirgisien wieder nach Bremen in die Arbeit, jetzt vor 4 Jahren den Umzug nach Oberfranken, überwiegend so, dass wir einen gemeinsamen Frieden im Herzen hatten. Wir wussten, das ist jetzt dran. Viele Faktoren haben dazu gestimmt, andere Leute haben ja gesagt, aber den Frieden im Herzen. Und da mache ich dir Mut, das Gott zuzutrauen, dass er das auch in deinem Herzen kann. Wenn du vor Fragen stehst, was soll mal aus meinem Leben werden, wen soll ich heiraten, fang jetzt an mit den kleinen Dingen des Alltags und dann wirst du erleben, dass Gott dir auch Frieden schenkt. Ich will nur ganz kurz sagen, Paulus hat das Prinzip der geschlossenen Türen ernst genommen. Und ich glaube, im Reich Gottes, in unserer westlichen, christlichen Welt, zu oft treten wir die Türen ein, die Gott gar nicht aufgemacht hat. Oder wir hämmern da dran rum, wollen irgendwas erreichen, wo überhaupt nichts offen ist und verpassen dadurch die Gelegenheit, zur offenen Tür zu gehen, wo Menschen vielleicht schon darauf warten, das Evangelium von dir zu hören. Frage den Heiligen Geist. Er wird dich hören. Paulus konnte sensibel reagieren, weil er das eingeübt hatte. Und dann enden sie als Team am Ende in Troas, an dieser Hafenstadt. Und man könnte überlegen, vielleicht hat das Team überlegt, den Paulus müssen wir jetzt mal abwählen. Offensichtlich ist er nicht mehr gesegnet. Der hatte schon Streit mit Barnabas, da fing es ja schon an. Jetzt haben wir gesehen, der hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was er will. Ständig muss man die Pläne umstürzen. Jetzt sind wir hier in Troas, ja, haben wir genug Spenden, Finanzen, was müssen wir machen? Paulus, du bist vielleicht falsch dran. Und ich könnte mir vorstellen, Paulus hat sich das vielleicht selber gefragt. Bin ich falsch dran? Und dann ist es manchmal so in Gemeinden, da wird ein Schuldiger gesucht. Wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, wer hat Schuld? Heute vielleicht wäre Paulus abgewählt worden, wäre ein neuer Trainer engagiert worden. Ich glaube, damals ist das andere. Du kannst dich als Gruppe entweder so verhalten, dass sich die Spirale immer weiter nach unten zieht. Du sagst, wer hat Schuld? Wer hat was falsch gemacht? Das war schlecht. Oder du sagst, wir sind jetzt mit Gottes Namen losgezogen. Wir sind jetzt in dieser Lage. Jetzt lasst uns gegenseitig ermutigen. Lasst uns füreinander miteinander beten, lasst uns segnen, dass wir hier nach vorne kommen. Entweder oder, das ist die Entscheidung in solchen Situationen. Frag mal Gott, was er von dir möchte. Gott ändert in einen Augenblick die komplette Situation. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, sich mit Geschwistern beraten. Und der ist sehr, sehr eng mit dem zweiten Punkt, offen sein, auf Gottes Führen zu hören, hängt er eng zusammen. Traue ich heute Morgen diesen Gott zu? So wie du hier sitzt, sind ja einige Geschwister hier, die vielleicht aus einem anderen Land kommen, wo die Situation nochmal ganz anders ist. Aber auch hier, die ihr hier als Familien seid in Dresden oder als ältere Rentner in Dresden, traust du Gott zu, dass er dein Leben komplett ändern kann, dass er reinreden darf? Eine Vision, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns auch dort rief, seine Botschaft zu bekommen. Ich habe hier sich mit Geschwistern beraten, das ist eigentlich so der klassische Stelle dafür, dass nicht nur Paulus der große Apostel war, der hat alles vorgegeben und die paar sind mit ihm mitgegangen, sondern Paulus ist an dem Punkt gekommen, wo er gemerkt hat, ich brauche meine Geschwister. Und ich glaube, bevor ich das vergesse zu sagen, ich mache mal ein bisschen kürzer hier, ist es ganz, ganz wichtig, was Paulus hier erlebt hat, meine ich, dass sowohl dieser Konflikt mit Barnabas ihn immer noch nachgegangen ist, als auch die Erfahrung, dass Gott seine eigenen Pläne durchkreuzt hat immer wieder. Und dass er von Gott vorbereitet worden ist, auch demütig zu werden und zu sagen, ich habe jetzt diese Vision, es ist eigentlich völlig klar, aber ich brauche das Zeugnis meiner Geschwister, ob die auch mit mir übereinstimmen. Dass ihm Gott sozusagen seinen Charakter geschult hat, weg von dem großen Paulus hin zu dem, der als Teamplayer unterwegs ist und die anderen mitnimmt. Das ist an der Stelle für mich ganz, ganz wichtig gewesen. Und ich möchte euch Mut machen. Ich weiß nicht, ob ihr Leute sind, die vielleicht mal drüber nachdenken, will ich mal ganz vollzeitlich dienen? Will ich vielleicht in einer deutschen Gemeinde, wo wir vorhin gesehen haben, die ergänzen, um dort mitzuarbeiten? Bist du bereit, Gott in dein Leben reinzureden zu lassen? Das ist das eine. Du musst das schon hören. Aber dann mit den Gedanken auch an deine Geschwister ranzutreten und zu sagen, was meint denn ihr dazu? Bist du also bereit, notfalls zu akzeptieren, wenn alle anderen sagen, die, wo du weißt, die sind hier in der Gemeinde unterwegs? Nee, das können wir uns nicht vorstellen. So erleben wir das manchmal in unseren Wegteams, wenn einer eine Sicht hat, vielleicht eine bestimmte Stadt oder eine Gegend zu erreichen und er denkt, das muss doch so sein, jetzt sofort. Und dann erlebst du im Team, wir haben Teamentscheidungen, dass die meisten anderen sagen, jetzt noch nicht oder jetzt nicht oder du nicht. Und das dann als Gottes Führung zu akzeptieren. Das kann schwer sein, denn wir sind gewohnt, eigene Entscheidungen zu treffen in Deutschland. Ich mache das oder meine Frau und ich. Wir haben den Auftrag, wir gehen. Wollt ihr mitmachen? Das vielleicht noch als Gemeinde. Wollt ihr uns unterstützen? Das fragen sie vielleicht noch. Aber ich mache dir Mut, vielleicht mal zu überlegen, habe ich denn jetzt Menschen, denen ich zutrauen würde, in mein Leben reinzureden und denen ich bei solchen Fragen auch mal wirklich Raum geben würde, denen ich das anvertrauen würde und wo ich dann zuhören würde, was sie sagen über mein Leben. Paulus hat es ja erlebt, Apostelgeschichte 13, die Gemeinde hat gedient, hat gefastet, gebetet und aus diesen heraus sind sie ausgesandt worden, obwohl sie dort sehr wichtige Mitarbeiter waren und sie sind gegangen. Paulus hat dieses Prinzip gehabt, wir im Weg versuchen auch dieses Prinzip zu haben. Und ich mache dir Mut, nicht nur, wenn du Missionar werden willst und denkst, oh, hoffentlich spenden die dann für mich, ich brauche Leute, die für mich beten und jetzt muss ich aber die anderen Leute informieren, sondern auch für deine normalen Aufgaben. Im Hauskreis, in der Leitung, überhaupt Lebensentscheidungen. Auch Ehe, ja, nein, wen nicht. Solche Fragen brauchen wir Geschwister, die uns bestätigen, was Gott in meinem Leben reinlegen will. Und wenn Gottes Geist doch wirklich da ist, werden auch meine Geschwister in die Richtung mich bestätigen. Sich mit Geschwistern zu beraten, kann ganz, ganz wichtig sein. Und deswegen heißt es hier, wir beschlossen, zusammen mit Lukas, der da offensichtlich dazugekommen ist. Und noch der eine Punkt, was hier steht, wir waren ganz sicher. Wir sind sofort nach Mazedonien. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Paulus geht nach Europa, die kommen nach Philippi. Was passiert? Silas und Paulus hängen im Kerker, völlig ohne Frage, was kommt? Werden wir das überleben? Wir haben Riesenschmerzen. Wenn sie das nur einfach mal so gemacht hätten, hätten sie gesagt, fake, das war völlig falsch. Aber wir haben gemeinsam beschlossen, wir gehen dahin und deswegen konnten sie Loblieder im Kerker in Philippi singen, weil sie wussten, das ist Gottes Weg. Wenn du nicht deinen eigenen Kopf durchsetzen willst, sondern Geschwister mit reinnimmst in dein Leben, wirst du entdecken, die Dinge, die dich dann treffen, und das kann ja auch Krankheit sein, das kann ein Unfall sein, das kann eine Pleite sein, whatever, kannst du wissen, wir haben das gemeinsam beschlossen. Wir waren sicher und wir halten daran fest, das ist jetzt auch Gottes Wille. Und dann kannst du auch in dir ist Freude in allem Leide singen und dann kannst du das erleben. Während wenn du immer dein eigenes Leben nur vor dich hin entscheidest, dann geht's mal up und down und du bist weg von Gott und näher bei Gott. Der Segen der Geschwister, den möchte ich euch nochmal ganz, ganz stark ans Herz lesen. Einfacher ist immer, selber zu machen, was ich für richtig halte. Eine gemeinsame Vision zu entwickeln, ist uns auch im Weg ganz, ganz wichtig. Und dann noch zwei Punkte ganz kurz zum Schluss. Am Ende musst du gehen. Am Ende musst du das Ticket buchen. Am Ende musst du deine Wohnung verkaufen, vermieten, was auch immer. Und dann den Schritt gehen. Und zu viele Leute haben all die vorherigen Schritte und wissen eigentlich, aber sie kommen dann doch nicht über die Landesgrenze hinaus. Die kommen dann doch nicht zu dem Entschluss, jetzt kündige ich meinen Job, jetzt bewerbe ich mich bei einer Missionsgemeinde. Gemeinschaft oder jetzt ziehe ich in eine von diesen Gemeinden in Deutschland, um dort zu unterstützen. Am Ende musst du das, was du erkannt hast, auch umsetzen. Wir haben auch selber genug Beispiele von uns, als wir da jetzt das letzte war, das größere Entscheidung ist, 2020 nach Geroldsgrün, Oberfranken umzuziehen, um was Neues anzufangen. Das wussten wir schon, 2017 hat uns Gott das schon aufs Herz gelegt. Aber wir haben gesagt, okay, dann die Kinderschule, das war dann 2020. Und wir haben gesagt, wir müssen dem Weg sagen, wir sind 2020 weg von dieser Stelle. Es gibt Gelegenheit, Nachfolger zu finden, die jetzt auch wieder einen neuen Schritt gemacht haben, aber sie waren gefunden worden. Weil wenn wir das nicht gemacht hätten, bin ich sicher, wären wir jetzt immer noch in Bremen in der Nähe. Weil die Leute sagen, ach, bleib doch hier, ist doch so schön und so weiter und so fort. Wenn du in deinem Herzen merkst, es ist ein Schritt dran, dann mach das fest. Und da hilft auch der Rat der Geschwister mit dabei, das festzumachen. Sicherheit und Gewohnheit, die Komfortzone muss aufgegeben werden. Es kann manchmal wehtun. Und wenn du deine Gedanken bis dahin immer nur für dich alleine behalten hast, dann kann es sein, dass das verschwimmt. Zu viele Leute haben einen Ruf in die Mission gehabt, irgendwo nie weggekommen, irgendwo dann einen Partner kennengelernt, der ja entweder gar kein Christ war oder Mission auf keinen Fall. Und dann sind sie sicherlich irgendwann im Himmel dabei. Aber ich kenne leider manche, die irgendwo innerlich noch den Schmerz haben, weil sie gewusst haben, ich habe damals den Gehorsamsschritt nicht gemacht. Das heißt nicht, dass Gott die gesegnen kann, gebrauchen kann, überhaupt kein Ding. Aber manche Wunde wird auch da bleiben. Mach dir Mut, den Schritt zu machen, wenn du diese anderen Punkte gehört hast. Wenn Geschwister dir das bestätigen, dann wag den Schritt. Geh mit ins Boot. Paulus hat die Leute mit ins Boot genommen, wortwörtlich, nach Europa. Und der letzte Schritt nur ganz kurz, das brauchen wir jetzt nicht alles lesen. Sie kamen dann nach Europa und sie treffen, was? Ein paar Frauen. Paulus hat wahrscheinlich gedacht, Mensch, so ein Zinnober mit dem Hin und Her und Konflikt und jetzt in Troas und jetzt diese Vision. Wahrscheinlich warten da hunderte von Leuten auf mich und ich kann evangelisieren und plötzlich ist eine Massenevangelisation da, eine Erweckung. Und dann kommen sie dahin und treffen ein paar Frauen. Im zweiten Thema hier, dass die Lydia, auch eine sehr bekannte Geschichte für die meisten, dabei war. Und sie waren sich nicht zu schade, zu diesen Frauen zu gehen und mit denen Kontakt aufzunehmen. Und das ist noch der letzte Punkt, den ich den Mut machen möchte. Kleine Anfänge ernst nehmen. Nicht denken, es muss alles riesengroß werden. Zahlen im Reich Gottes ist eine große Gefahr, wenn man die zu sehr in den Vordergrund stellt. C.D. Studd, der Gründer von WEC, ist deswegen Christ geworden, weil mal ein Missionar, der bei ihnen in seiner Familie zu Gast war, sich Zeit für den C.D. Studd genommen hat und mit ihm unterwegs war und ihm erstmal gezeigt hat, was es heißt, wer ist denn überhaupt ein Christ. Aus diesem City Start ist eine weltweite Mission geworden. Aus der Lydia ist eine Gemeinde geworden, an die der Philipperbrief geschrieben wurde. Die Philipper waren die einzige Gemeinde, sagt Paulus, die ihn unterstützt haben in seiner Missionsreise. Und da wird er oft zurückgedacht haben, Mensch, war ich vielleicht enttäuscht? Warum ist das nicht groß geworden? Warum da nur ein paar Frauen? Und im Nachhinein sieht er, was Gott da draus gemacht hat. Und ich mache dir Mut, wenn du vielleicht hier in der Gemeinde irgendwo eine Arbeit machst, wo du denkst, ach, sind nur ganz wenige da. Wir hatten bei uns oben ein Teentreff bei uns im Haus. Manchmal waren es 8, manchmal waren es auch nur 3, inklusive unserer eigenen Tochter. Aber die sind mit Jesus weitergegangen. Mach dir Mut, das Potenzial von Julian, Basti und Alex zu entdecken, die vielleicht als einzige in Teentreff kommen, in der Jungschar kommen und dann nicht zu sagen, ach, lohnt sich gar nicht, das zu machen. Sondern Gott kann aus diesen einzelnen kleinen Anfängen etwas Großes machen. Mut auch, eine kleine Entscheidung in deinem Leben zu ändern. Vielleicht weißt du schon seit lange, ich sollte mir mal mehr Zeit nehmen, Gottes Wort wieder konkret zu lesen. Bete mit jemandem zusammen drüber, lass jemand in dein Leben reden und fang mit einer kleinen Entscheidung in deinem Leben an und du wirst merken, Gott führt weiter. Ich möchte euch diese Punkte einfach nochmal ans Herz legen, zusammen mit einem Nike-Werbungsshirt. Just do it. Mach's einfach. Sei unterwegs, fang an, die ersten Schritte zu gehen, sei offen, auf Gott zu hören. Renn du nicht Türen ein, auch bei Menschen, die gar nicht offen sind. Berate ich mit Geschwistern, ob vielleicht für dich auch ein Dienst auch in einem anderen Ort dran ist oder hier in der Gemeinde was Neues anfangen oder etwas zu unterstützen, wo du bis jetzt noch nicht dabei bist. Dann musst du mal den Schlusspunkt setzen, gehorsam gehen, und dann schauen, was Gott macht. Und nicht enttäuscht sein, wenn kleine Anfänge da sind. Ich möchte den Segen einfach für euch auch als Gemeinde wünschen, bitten in all diesen Umbrüchen auch wieder, dass ihr darauf vertraut. Und aber jeden ganz persönlich auch, dass du erlebst, dass Gott in dein Leben reinreden darf und dass du entdeckst, es sind nicht nur die Lieder, die schön sind. Es ist so schön, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Amen.